Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Edel seid der Mensch, hilfreich und gut. Mein Arsch echt. Edel, hilfreich und gut. Goethe, was hat der denn schon gewusst? Herzlich willkommen in der Nabelshow, dem Podcast. Es fällt gerade kein Prädikat ein. Mir fällt noch eins. Der Mensch, edel, hilfreich und gut. Ja, was ist der Mensch? Ist der Mensch edel, hilfreich und gut? Ein Scheißdreck ist der Mensch. Die Ereignisse der letzten Zeit zeigen das mal wieder viel zu deutlich. Man kann sich gar nicht weit genug zurücklehnen, sich ins Sofa und die Kissen und die Decken und verkriechen, wie ich das gerade tue. Meine Stimme ist noch etwas angeschlagen. Eigentlich sollte ich sie schonen, weil ich ihr hört es, in 3 Tagen eine schöne Aufnahme habe, auf die ich mich freue, über einen Film, der mir sehr viel mehr Spaß macht, hoffentlich meine Laune auch wieder hebt. Aber irgendwie, ich komme da gerade nicht weg. Man kommt dann nicht weg, wenn eine Moderatorin Morddrohungen bekommt, weil sie öffentlich sagt, dass man den Mord an einem anderen Menschen nicht feiern soll. Wo sind wir dann? Nur weil dieser andere Mensch, der Mord an Charlie Kirk. Ja, Charlie Kirk ist ein politisch, weltanschaulich ablehnenswerter, zutiefst ablehnenswerter Mensch gewesen. Aber man feiert doch nicht den Mord an ihn, egal wie. Ja, doch, natürlich tut man das. Das tun Menschen, weil sie Menschen, warum? Weil sie Menschen sind. Und sie sagt das und sie kriegt Morddrohungen dafür, weil Leute sich angepisst fühlen, die ihrem natürlichen, menschlichen Trieb nachgehen wollen, dem,
was hast du jetzt davon? Spätsch, das geschieht euch recht zu sagen.
Ja, warum? Weil sie Menschen sind. Menschen sind nicht edel, hilfreich und gut. Hehre Gefühle. Goethe, was hat Goethe schon gewusst? Ey, wo habe ich denn meine Taschentücher? Ich muss mich mal. Ah, nein, ouch. Nicht das Mikro umschmeißen. Nimm das noch auf. Das wäre. Ja. Moment. So, das hat man jetzt davon. Man sollte niemals, never change a running system, ich vom Sofa aufzunehmen. Ich hätte im Bett bleiben können, ist noch viel zu früh am Morgen. Ich habe mir diesen ganzen Podcast vorhin im Halbschlaf, weil ich viel zu früh wach war, schon im Kopf vor mir hergesagt. Ich hätte einfach nach meinem Handy, das lag ausnahmsweise mal auf dem Nachttisch, wo sonst nie liegt, greifen können und im Halbschlaf den Podcast vor mich hin brummelnd aufnehmen. Das wäre interessant geworden. Ich hatte die Träume von oh nein. Das wäre interessant geworden. Ich hatte seltsame Träume, die haben sich dann da reingemischt. Träume von einem Vogelschwarm, der sich in der Umkleidekabine unserer alten Schulturnhalle gefangen hat und von einem Falken gejagt wurde. Und als der Turnlehrer die Umkleidekabine geöffnet hat, sind die alle in die Turnhalle entkommen, wurden da wie wild von dem Falken gejagt und sind dann irgendwie alle tot und leblos, erschöpft, aber nicht, weil sie erschöpft am Boden gelegen, und ich habe versucht, edel, hilfreich und gut, eine in einer Pfütze ertrunkenen Schwalbe wiederzubeleben, Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Und das hat sich zwischen meine Zorntirade gemischt über ja den Menschen, über meine philosophischen Betrachtungen. Was ist der Mensch? Ist der Mensch edel, hilfreich und gut oder ist er am Arsch? Am Arsch. Herzlich willkommen nochmal nach dieser technikbedingten Unterbrechung zur Nabelshow, dem Philosophie-Podcast. Jawohl, das ist es nämlich, Philosophie. Oder Literatur? Goethe? Wenn ich schon mit Goethe anfange, dem Philosophie- und Literatur-Podcast. Denn der Mensch ist nicht edel. Der Mensch ist, der Mensch schwimmt immer noch in der Ursuppe herum. Charakterlich wie Entwicklung. Auf der Entwicklungsstufe sind wir nicht weit gekommen. Ganz ehrlich, nur weil wir es geschafft haben, uns mit den zivilisatorischen Vorzügen zu umgeben, dass ich jetzt hier in meinem Wohnzimmer auf dem Sofa sitze, elektrisches Licht habe und Zentralheizung, macht mich nicht zu einem fortgeschrittenen, hehren Menschen, dem Verbindungsglied zwischen Mensch und Gott oder der Natur und Gott, glaube ich, so ist das bei Goethe. Irgendwie, wenn ich mich noch so vage erinnere. Ich hoffe, das ist überhaupt ein Goethe-Zitat. Schulbildung ist lange her. Hat auch nichts gebracht. Hat mich auch nicht zu einem besseren Menschen gemacht. Hat mich zu einem Klugscheißer gemacht. Macht mich das edel hin und her? Nein, das macht mich eher zu einem Unsympathen. Ein Klugscheißer ist ein Unsympath, ein Besserwisser. Das sind dann Leute, die Morddrohungen bekommen. Weil die anderen noch weiter unten im bildungstechnischen Sumpf stecken geblieben sind und nicht wissen, von wem der Satz ist und den überhaupt nicht kennen und das den wahrscheinlich falsch zitieren. Das habe ich wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich das heißt der Satz, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Wahrscheinlich heißt er hilfsbereit und fromm oder nobel oder edel sei der Tropfen, lecker und gut oder so. Und dann kriegt man Morddrohungen, weil du blöder Arsch, du Klugscheißer, muss alles besser wissen. Wir haben doch das Recht, kleinkariert und mies zu sein, weil die anderen sind ja noch viel schlimmer. Es sind immer die anderen, die haben es ja verdient. Und ganz ehrlich, mein erster Gedanke war gar nicht so sehr viel anders. Ich kann mich davon nicht abheben. Ich kann nicht sagen, ich war besser. Nein, war ich nicht. Ich habe auch ich kann nicht mal beschreiben, wie meine ersten Gedanken waren, als ich von dem Mord an Charlie Kirk gehört habe. Wahrscheinlich hat mich der Name Charlie Kirk irgendwie getriggert. Kirk, das ist bei einem Star Trek Fan der niedrigste und peinlichste Impuls ist, dass man bei dem Namen als Star Trek Fan erstmal zusammenzuckt und dann erst merkt, oh Entschuldigung, das war jetzt aber eine blöde Reaktion, zu sagen, so innerlich. Und dann, es ist ein Mord an einem Menschen und das wird auch durch die Relativierung nicht besser, dass jeden Tag Millionen von Menschen sterben und ermordet werden, gewaltsam umgebracht werden. Morde werden weniger, nicht bedeutungsvoller, nur weil sie einzeln stattfinden, als Menschen, die durch Krieg in Massen umgebracht werden. Das wertet es weder auf noch ab. Das ist ein gewaltsamer Tod an einem Menschen, das sollte man nicht mit Schadenfreude reagieren, den sollte man nicht feiern, den sollte man nicht instrumentalisieren, das sollte man nicht sagen, das geht, nein, also das geschieht euch recht. Ach nee. Ja, aber dann denkt man, man hat das gerade richtig für sich eingeordnet, charakterlich, und dann liest man irgendwo eins der verdammenswerten Zitate, die Charlie Kirk so von sich geblasen hat, und das dann wieder genau dazu passt. Und dann denkt man, haha, siehst du, jetzt ist es dir selber. Und tappt man sofort in diese Falle, in diese Falle. Und dann sagt, ja, siehst du, jetzt bist du selber umgebracht worden. Und dann sagt, nein, warum mache ich das? Weil ich so bin. Ich bin menschlich und Menschen sind scheiße. Menschen sind immer noch in der Ursuppe, in der miesen, dreckigen, schlammigen Pfütze. Wir haben uns nicht daraus wegbewegt. Wir haben den Kopf rausgestreckt, vielleicht auch nur die Nase, um ein bisschen Luft zu schnappen, aber nicht mehr. Und wir sacken immer noch ganz schnell drunter. Wir strampeln mit den Füßen, um uns mit der Nase über der Oberfläche der Ursuppe zu halten. Und beim kleinsten Anlass hören wir auf zu strampeln und sacken wieder nach unten in die Ursuppe ab, wo es so viel schön gemütlicher ist, wo ich wie hier auf meinem Sofa eingemümmelt in Decken, in meinem eigenen Rotz und Schleim. Gut, das liegt jetzt eher an der Gesundheit mit dem Rotz und Schleim. Aber also metaphorisch sitze ich hier voll in meinem Rotz und meinem Schleim in der Ursuppe. Das ist, ach, das kann man genießen. Sich suhlen, sich ahlen im Dreck, im eigenen metaphorischen, charakterlichen Dreck. Und das ist ja auch viel schöner. Das ist doch auch viel geiler, sich zu benehmen wie Hulle, wie Schwein im Schlamm. Und Schweine suhlen sich ja nicht im Schlamm, weil sie widerliche Tiere sind, sondern wegen der Reinlichkeit. Es stinkt, weil Schweinescheiße stinkt und ich habe jetzt ehrlich keine Ahnung, ob Schweine jetzt reinlich genug sind, dass sie irgendwo anders hinkacken, als wo sie sich suhlen. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Habe ich mal zwar irgendwo gelesen, aber lässt sich jetzt irgendwie gerade schwer so von meinem Sofa aus. Ich müsste mal wieder in den Zoo gehen und mir das genauer anschauen und dann mal nachfragen, vielleicht irgendein Zoo wartenden Menschen. Und so im Kölner Zoo haben die tolle Schweine. Den kann man ewig suchen. Und die suhlen sich auch besonders gerne. Und Schweine suhlen sich im Schlamm wegen der Reinlichkeit. Aus Schutz vor Insekten und gegen die Sonne und weil es Hautpflege ist. Das ist also das Suhlen im Schlamm in der Ursuppe ist für uns Menschen die innerliche Hautpflege. Das tut uns gut. Das macht uns zwar nicht reinlich, das erhebt uns nicht über das Schwein, aber es weckt das innere Schwein, also metaphorisch in uns. Das tut mir leid, weil ich damit die Schweine verunglimpfe, die das nicht verdient haben, die ja schon von uns gegessen werden, obwohl sie uns genetisch so ähnlich sind, dass wir geradezu biologisch Verwandte essen. Es ist wirklich so, also rein genetisch sind uns Schweine so ähnlich, dass wir genauso gut auch Menschenaffen essen könnten. Deswegen ist Schweinefleisch auch so ungesund. Es ist ungesund, weil wir es eigentlich überhaupt nicht richtig verarbeiten können. Aber hey, was soll's? Es ist Schwein und das ist lecker und das muss gegessen werden. Gut, ich meine, ich darf da auch mich jetzt nicht drüber erheben. Es ist noch nicht so lange her. Also jetzt so weltzeitmäßig berechnet, na gut, okay, lebenszeitmäßig berechnet, dass ich meine Zähne, meine Kiefer saftig und spritzend in so ein Spießbratenbrötchen geschlagen habe und mich, ach, das ist das Geilste, jedes Mal Durchfall von bekommen, nie vertragen, aber ich musste man essen. Da sind keine Überlegungen im Spiel. Es geht hehre Überlegungen, egal ob es jetzt im Zusammenleben mit anderen Menschen oder auch nur für das eigene Wohl, sind bei Menschen ehrlich gesagt einfach nicht das ist nicht, das ist, warum, wozu, wir sind nicht. Wir sind, würde ich jetzt sagen, wir wären irgendwie genetisch vorbestimmt, wären wir genetisch, das ist auch nicht schön, das soll man ja auch nicht, ist ja auch eine ganz, ganz schädliche Einstellung, dass Menschen durch irgendwas, durch ein Erbgut oder durch eine Zugehörigkeit zu irgendeiner, wir rutschen dann in die alte Rassenlehre der Nationalsozialisten ab. Aber ja, wie war das? Der Mensch ist geprägt von Vererbung Der Mensch wird geprägt durch Vererbung und Umwelt. Sieht das Kind dem Vater ähnlich, liegt's an der Vererbung. Sieht das Kind dem Nachbarn ähnlich oder dem Milchmann, ist es die Umwelt. So, der Witz ist auch erstmal alt und dann funktioniert er nicht so richtig mehr. Wer hat schon heute noch einen Milchmann? Und wer weiß, was ist mit dem Nachbarn? Wenn ich meine Nachbarn so sehe, naja. Ich bin froh, dass keiner meiner Geschwister den Nachbarn ähnlich sieht. Die sind alle hässlich. Nee. Ach, nee. Wie sind wir prädestiniert? Sind wir das? Haben wir eine Möglichkeit auszubrechen? Haben wir eine Möglichkeit, uns zu verbessern? Das sollte man doch eigentlich meinen. Eigentlich sollten wir an uns arbeiten können und uns verbessern. Wir sollten aus dieser Ursuppe rauskommen können. Und leider zeigen wir Menschen immer wieder nur die Neigung dafür, das nicht zu tun. Das ist nicht schön, irgendwie irgendwann an zu dem Gedanken zu kommen, ja, vielleicht ist da doch was dran, dass wir einfach vorbestimmt sind, dass wir so sind, wie wir sind, weil wir dieses und jenes sind. Und da können wir nichts ändern. Das ist kein schöner Gedanke. Den möchte ich gar nicht, den möchte man nicht haben. Man möchte daran nicht glauben. Man möchte das Gute im Menschen, metaphorisch, daran möchte man glauben. Man möchte hoffen, dass wir in der Lage sind, über diese Urtriebe hinauswachsen zu können. Wenn es die überhaupt gibt, die Urtriebe. Ich proklamiere hier die ganze Zeit. Das ist totaler Quatsch. Die muss es überhaupt nicht geben. Das ist reine Sofa-Philosophie. Das hat nichts zu bedeuten. Ich bin kein Philosoph. Ich bin kein Anthropologe, Anthroposoph, kein Anthro. Ich habe keinerlei Grundlagen für das, was ich sage. Weder aus eigener Erfahrung noch aus Fachwissen noch was aus irgendeinem Expertentum. Ich behaupte das einfach und das ist alles Quatsch. Da muss nichts davon stimmen. Ich krächze das einfach aus dem Urschleim meiner verrotzten Bronchien hier heraus und der Urkotz, der gerade in mir sitzt seit 2 Wochen, der bricht sich Bahn, weil der mich übellaunig macht. Der macht mir schlechte Laune und dann kriege ich solche Sachen mit, die da in der Welt passieren und ich macht mich renitent und macht mich wütend und lässt mich Sachen träumen von armen Vögeln, die in Pfützen. Ich habe diese Schwalbe wirklich in meinem Traum beatmet. Ich habe sie beatmet und ich habe sie gerettet. Das war toll. Ich war edel, hilfreich und gut. Was für ein idiotischer Schwach. Es ging auch um Fledermäuse, wenn ich mich richtig erinnere. Worum ging es denn in diesem Traum? Es ging um Fledermäuse, um einen Vogelschwarm. Außerdem hatten wir irgendwelche Miniatur-Meereskrebse auf unserer Veranda im Garten bei meinen Eltern. Es waren eine Menge Tiere involviert. Aha. Der Mensch ist nicht edel, hilfreich. Edel sei der Mensch, aber die Tiere sind dann doch. Wir mussten den Tieren aber auch in meinem Traum die ganze Zeit irgendwie helfen. Ist auch nicht gut. Der Mensch ist immer der Mensch in der Heldenrolle, der Mensch in der Beschützerrolle. Der Mensch ist ja überhaupt der Grund in der Regel, dass es Tieren schlecht geht. Dann müssen wir denen auch helfen. Eigentlich wollte ich die ganze Zeit was über Jules Verne machen. Das hat mich so die letzten Tage ein bisschen umgetrieben. Ich hatte, um vielleicht mal das Thema zu wechseln, aber noch, edel sei der Mensch. Ich nenne diese Folge so. Ich komme aus diesem Satz auch nicht mehr weg. Entschuldigung, ich brauche einen Schluck. Was für eine scheiß Husterei. Ich hätte es auch nicht auf dem Sofa. Ich hätte mich nicht hier aufs Sofa lümmeln sollen. Da liegt man dann so halb. Das ist zum Sprechen auch nicht gut. Man sollte aufrecht sitzen, weil man dann beim Sprechen die Lungen frei bekommt. Ich habe es gestern gemerkt, ich war gestern beim Arzt, da musste mein Blut abgenommen werden, um zu schauen, ob das jetzt gerade eigentlich wirklich was bei mir in der Lunge gerade wieder los ist, ob das jetzt ein Rückfall in die Verschleimung und alles, ob das ein Rückfall in diese Autoimmunreaktion ist, die ich seit letzten Winter hatte, also diese Lungenentzündung, die so auf dem linken Lungenflügel hauptsächlich liegt, oder ob das jetzt vielleicht einfach nur ein anderer viraler Infekt ist oder vielleicht, was weiß ich, eine Erkältung einfach. Damit ich jetzt nicht wieder Cortison nehme und das am Ende gar nichts bringt, weil es was anderes ist. War ich gestern beim Arzt und sitze da auf dem Stuhl und merke, dass ich beim Schnaufen, beim Atmen sich nur meine rechte Seite bewegt, dass sich mein linker Lungenflügel überhaupt nicht geöffnet hat. Das ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Passt das gerade ganz gut zu dem, dass es möglicherweise nur das ist überhaupt kein nur dran, dass es diese Autoimmunreaktion vom letzten Mal noch ist, weil da auch der linke Lungenflügel besonders angeschlagen war. Der ist dann besonders verschleimt und öffnet sich nicht richtig. Das ist bei mir immer alles die linke Seite ist. Das ist so zum Kotzen. Ach ja, wenn uns da mal der Wurm drin steckt, der kardiologische, der onkologische Wurm, nicht der kardiologische. Ich brauche Arzttermine. Ich habe für einen Kardiologen-Check-up einen Termin im April. Meine Güte. Und jetzt haben wir gestern zusammen mit einer Frau von der AOK, Patientenbegleitung nennt sich das, die hat mir da geholfen, mal geschaut, ob man andere Termine kriegt. Jetzt habe ich urplötzlich einen Kardiologentermin nächste Woche am Mittwoch. 7.30 Uhr ist zwar eine furchtbare Zeit, aber wie kriegt man das? Die war selber überrascht. Wie, was, nächste Woche? Sie sind ja gut. Ich engagiere sie, wenn ich selber Termine brauche, sie bescheiden Glück zu bringen. Und der Termin beim Kardiologen von jetzt, also September bis April, ist normal. Schlimm. Wo war ich denn gestern? Ah ja, und diese Sache, dass die rechte Lunge nur... Also, ist wirklich, ich habe es gemerkt, wie sich beim tiefen Einatmen die rechte Seite des Brustkorbs gehoben hat und die linke überhaupt nicht. Das ist auffällig, ist mir vorher noch nie aufgefallen. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ich war jetzt wieder ganz woanders, ich bin schon wieder weg. Ach ja. Weil mich die Husterei abgelenkt hat. Ich wollte tatsächlich, weil das eigentlich jetzt zum Thema passt, möchte ich gerade mal ganz kurz auf die geheimnisvolle Insel umschwenken. Ich habe ja neulich über, das dürfte sogar die letzte Folge gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere, ja, war sie, glaube ich, über die Vampire gelesen, meine Bettlektüre, die ich jetzt auch zu Ende gebracht habe. Toll, ich hatte mich überhaupt nicht mehr an das Ende erinnert. Ich war echt nochmal richtig baff, wie der letzte Roman Anno Dracula zu Ende gegangen ist. Das verrate ich auch nicht. Ich kann euch da echt nur empfehlen, lest die Vampire von Kim Newman, wenn ihr Spaß habt an Vampiren und aber auch Lust habt, selber ein bisschen zu recherchieren, während ihr das lest, weil es leider kein Index gibt zu den Figuren, die man da so entdeckt, dann ist das eine super, super Lektüre. Und das ist ein ziemlich dicker Wälzer. Und ich hatte einen anderen dicken Wälzer zum Frühstück. Und weil ich beim Frühstück, früher habe ich beim Frühstück gerne gelesen, das ist mittlerweile einfach durch die Optik ein bisschen erschwert, weil ich dann die doofe Lesebrille oder die Gleitsichtbrille tragen muss. Und dann komme ich mit dem Frühstück nicht klar. Ich bin da auch nicht mehr multitaskingfähig. Aber wozu gibt's denn Hörbücher? Andere Leute hören Radio und Nachrichten und lesen Zeitung. Ich habe schon immer gerne Romane und Comics gelesen, Musik dabei gehört oder eben Hörbücher. Seit ein paar Jahren mache ich das. Mir mit großer Vorliebe Hörbücher, auch nicht Podcasts. Das ist mir schon wieder zu anstrengend. Das ist mir zu real. Also das will ich gar nicht. Das sind dann Leute plötzlich in meiner Küche. Ich frühstücke ja ohnehin gewohnheitsmäßig als alter Single alleine. da kann ich keine anderen Leute in meiner Küche brauchen. Und selbst wenn es nur ein Podcast-Gespräch sind, das sind ja dann schon andere Leute. Das ist ja, ich meine, ihr hört ja selber gerade einen Podcast, das ist jetzt hier ein Selbstgespräche-Podcast, aber normalerweise ist es ja so, man hört einem Gespräch anderer Leute zu und wenn der Podcast gut ist, dann hat man das Gefühl, dass man sich an deren Gespräch irgendwie beteiligen möchte oder man sich sogar beteiligt fühlt. Das bedeutet aber, dass man dann nicht mehr alleine frühstückt. Und ich bin es nun mal gewohnt. Und deswegen lasse ich mir dann... Sag mal, was ist denn los? Entschuldigung. Deswegen lasse ich mir dann was vorlesen. Und da hatte ich jetzt die letzten auch Wochen, weil das ein richtig dicker Wälzer ist, Die geheimnisvolle Insel von Jules Verne vorgelesen. Das ist ein dreiteiliger Roman. Ich dachte, ich hätte den schon mal gelesen. Habe ich aber tatsächlich nicht. Ich weiß, ich habe den Anfang gelesen und irgendwann, Spoiler, das Ende, das weiß ich noch. Und den Zwischenteil, den muss ich echt überflogen oder ausgelassen haben. Das Ende ist nämlich, das wusste ich, das geht die ganze Zeit darauf hin. Die Geschichte ist folgender. Fünf Leute werden auf eine einsame Insel verschlagen. Das ist schwierig. Die brechen während des Bürgerkriegs aus Richmond aus. Das sind fünf Yankees, wie es dann bei Jules Verne immer gerne heißt. Also Nordstaatler, die in Richmond inhaftiert sind. Richmond wird von der Armee der Südstaaten inhaftiert wird. Richmond wird belagert von den Nordstaaten und die brechen mit einem Ballon aus, landen auf dieser einsamen Insel, stranden da, Schiffbrüchige ohne irgendeine Art von Hilfsmittel. Die haben nichts mehr, die haben nicht mal mehr den Ballon. Alles, was die einzigen Hilfsmittel, die diese Leute haben, sind zwei Taschenuhren, weil sie alles andere im Laufe der Ballonfahrt über Bord geworfen haben, um Gewicht zu sparen. Das ist wirklich dramatisch. Der Anfang ist schon sehr, sehr dramatisch, weil der direkt mit dieser Ballonfahrt, mit dieser Ballonhavarie beginnt. Da hat Jules Verne direkt in die Vollen gegriffen. Also man ist direkt sofort mittendrin, wie dieser Ballon gerade droht, im Meer ins Meer zu stürzen, im Sturm und sie alles abwerfen, ums Überleben zu kämpfen. Und dementsprechend haben sie dann nichts mehr auf der Insel. Und trotzdem schaffen sie es, nicht nur zu überleben. Man denke da an Tom Hanks. Oder literarisch Robinson Crusoe. Man sollte eher an Robinson Crusoe denken, denn sie überleben nicht einfach nur, sondern sie bauen sich da eine blühende Kolonie auf. Das sind die tollsten Leute. Das ist halt das Problem bei Jules Verne. So sehr ich Jules Verne Romane liebe, und ich liebe die wirklich, und ich kenne längst nicht alles, ich kenne die bekanntesten und dann kenne ich noch ein paar andere und ich kenne auch nicht mal alle bekanntesten, zum Beispiel Die Kinder des Kapitän Grant habe ich nie gelesen und auf die wird hier sehr stark Bezug genommen, denn das ist eigentlich ein zweiter Teil, und zwar ist es der zweite, das ist Die geheimnisvolle Insel, ist die Fortsetzung von erstens Die Kinder des Kapitän Grant und zweitens 20.000 Meilen unter den Meeren. Das wird sogar von vielen Leuten als Trilogie betrachtet. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich bin aber auch kein Jules Verne-Experte. Das ist jetzt auch so. Ich bin hier kein Experte und was ich jetzt über den Roman so sagen kann, wird wahrscheinlich Jules Verne-Experten eher, weiß nicht, ob euch das dann so passt, aber ich hatte neulich mal wieder versucht, einen Experten-Podcast zu hören. Das ging um eine Filmreihe, es ging um James Bond-Filme. Ich sag den Namen des Podcasts nicht, so gemein will ich nicht sein. Aber das war furchtbar ermüdend und anödend, weil das solche übertriebenen Experten waren. Das waren 500%ige Experten und ich war die ganze Zeit furchtbar angeödet. Ich dachte mir, was ihr alles für interessant findet, und James Bond ist nun wirklich kein Filmthema, mit dem ich nichts zu tun, nichts anfangen könnte. Ich bin da sehr tief drin bei James Bond. Es ist allerdings auch so, dass ich gerade was die alten Filme angeht, dass sich da meine Ansicht dazu auch sehr stark geändert hat über die Jahre. Die große Begeisterung habe ich bei James Bond nicht mehr. Und gerade die alten Filme sind für mich aus vielerlei Gründen sehr schlecht gealtert. Das ist halt leider auch so ein Problem. Man kann vieles nicht mehr, auch wenn man es will, aus dem Kontext der Zeit betrachten, weil man selber ja nicht in dieser Zeit lebt. Man muss sich versuchen, kopfmäßig in die Zeit hineinzuversetzen. Und das ist dasselbe Problem, das ich jetzt auch mit Jules Verne tatsächlich hatte. Aber da man selber sich nur versuchen kann, mit dem Kopf in diese Zeit hineinzuversetzen, da man aber mit diesem Kopf eigentlich in der heutigen Zeit lebt und tatsächlich da verwurzelt ist, geht das manchmal wahnsinnig schwer. Und das macht es mir bei James Bond zum Teil, also gerade die alten Bonds, also wenigstens Sean Connery und Roger Moore, macht es mir wahnsinnig schwer, die irgendwie zu genießen, weil ich bei so vielen Stellen mit den Zähnen knirsche. Und wenn ich dann einen Podcast höre, der alles irgendwie toll findet und sich in Expertentum über die kleinsten Details endlos ergießt, da, also nichts langweiliger als Experten, wenn man selber kein Experte ist, und Experten, die es dann nicht schaffen, das, was sie daran interessant finden, den Laien vermitteln zu können. Ich meine, was rede ich? Ich bin ja selber da auch nicht, wie üblich. Ich reg mich da über Dinge auf, die ich selber wahrscheinlich auch nicht anders mache. Wenn ich über Trickfilme rede, oder generell, oder was weiß ich, Star Trek oder so, egal was, das Expertentum muss ja nicht 500%ig sein. Man muss ja einfach nur in irgendwas besser Bescheid wissen als andere, und schon langweilt man andere. Gibt mir ständig so. Beim Podcast merke ich die Reaktion nicht der anderen, der Zuhörenden, ja, der Zuhörer, der Leuten, denen ich was erzähle. Aber wenn ich so am Tisch sitze und mit Leuten rede, merke ich das dann schon, dass die jetzt gerade gar nicht das so spannend finden, und lasse ich es dann meistens dann doch wieder, weil ich denke, naja, das muss ja nicht sein. Noch langweiliger ist übrigens folgende Geschichte, das müssen wir nicht machen, aber deswegen, also ich bin kein Jules Verne-Experte, ich versuche das, was ich jetzt hier zu dem Roman zu sagen habe, einfach so aus meiner Laiensicht rauszubringen. Obwohl ich viel Jules Verne gelesen habe, kann ich ich kenne sehr wenig von den Hintergründen. Ich habe da zwar auch mal viel gelesen, aber ist alles schon wieder verschüttet und verloren. Ich weiß, dass sich Jules Verne ein Schiff gekauft hat, auf dem er dann aber nicht gereist ist, sondern ich glaube nur geschrieben hat. Ich weiß zum Beispiel nicht, ist Jules Verne tatsächlich auf Reisen gewesen, oder hat er sich das ähnlich wie Karl May alles aus seiner heimischen Schreibstube ausgedacht? Wenn man seine Romane liest, hat man so das Gefühl, der war überall. Kehraban, der Starrkopf, ist eine tolle Geschichte, eine Reise um den Bosporus herum. Ist auch gar nicht so, dass Jules Verne nur Zukunftsromane geschrieben hat, also die Vorläufer der Science-Fiction, überhaupt nicht der Fall. Kehraban, der Starrkopf, ist ein Reiseroman. Die geheimnisvolle Insel ist eine Abenteuergeschichte. Da ist eigentlich keine Science-Fiction im Spiel, außer dass am Ende die Nautilus plötzlich unter der Insel in einer unterirdischen Höhle liegt. Deswegen der Spoiler. Denn es stellt sich heraus, dass das Geheimnis dieser geheimnisvollen Insel, denn diese fünf Kolonisten, wie sie sich dann nennen, denn die verkünden gleich, das ist eine Kolonie für die Vereinigten Staaten, wir wollen sie als so und so vielten Bundesstaat den Vereinigten Staaten hinzufügen, trara, trara, sofort patriotische Gefühle, die schwelgende Brust und so weiter, also nicht direkt noch eine Flagge nähen, ist schon alles, aber haben sie ja erstmal gar nichts. Sie können ja auch, sie haben keine Werkzeuge, sie haben nicht mal Taschenmesser, sie haben das einzige Stück Metall, das sie haben, ist ein Hundehalsband, weil sie einen Hund dabei haben, und aus dem werden dann erstmal zwei Messer hergestellt. Und so langsam warte mal, ich zerfaser gerade. Ich weiche gerade ab. Also Am Ende stellt sich halt heraus, sie bekommen immer wieder Hilfe, geheimnisvolle Hilfe, wenn es irgendwie nicht weitergeht, wenn die Situation total verfahren oder hoffnungslos ist, taucht plötzlich irgendwo eine geheimnisvolle Hilfe aus, geheimnisvolle Fässer mit Vorräten oder Werkzeugen oder wenn sie Piraten überfallen und plötzlich auf mysteriöse Weise das Piratenschiff kentert, dann ist da irgendeine geheimnisvolle Hilfe auf dieser Insel, eine geheimnisvolle Person, ein Mensch, irgendeine überhöhte, gottgleiche Gestalt, die da im Hintergrund alles leitet und lenkt und A und O, also eine Heldenfigur, ein Deus Ex Machina, der auch so überhöht und überhöht wird, dass dem wirklich gottgleiche Qualitäten zukommen, dass an dem auch nichts Schlechtes sein darf. Das ist ja auch, und der stellt sich dann am Ende als Kapitän Nemo heraus, dass der sterbende Kapitän Nemo, der im Sterben liegt und ihnen dann nochmal sie auf seine Spur bringt und sie zu sich bittet und sein Leben erzählt, er war der ein indischer Prinz aus Bundelkund, der das wusste ich doch mal alles. Ich hatte mich, als ich The League of Extraordinary Gentlemen, diese tolle Comicreihe, von der ich auch schon so oft erzählt habe, von Alan Moore gelesen, damals, als ich das zum ersten Mal sah, war ich überrascht, als Alan Moore Kapitän Nemo als Inder dargestellt hat, weil das kannte man so vorher nicht. Man kannte den Film mit den Namen habe ich parat, aber jetzt ja leider nicht in der Hauptrolle als Kapitän Nemo. Und ich wusste aber auch, weil ich den Roman gelesen hatte, dass der definitiv nicht als Inder dargestellt wurde in dem Roman 20.000 Meilen unter den Meeren, sondern europäisch aussah. Und da dachte ich, aha, Alan Moore hat aus dem einen Inder gemacht. Interessanter Move, reine Fantasie, aber warum nicht? Sieht auf jeden Fall gut aus. Und es hat sich herausgestellt, Jules Verne hat selber aus Kapitän Nemo Prinz Dakar einen indischen Prinz im Exil gemacht, der sich den Namen Nemo überhaupt erst in dem Moment gegeben hat, als die Schiffbrüchigen, also nicht die auf der Insel, sondern in 20.000 Meilen unter den Meeren, als er Professor Aronnax und sein Diener und den kanadischen Walfänger an Bord nimmt, hat er sich aus einer Laune heraus den Namen Nemo gegeben, um sein um sein Inkognito zu wahren. Und das erzählt er dann alles, und er erzählt seine Geschichte und seine Leidensgeschichte, wie er die indische Revolution angeführt hat und die Briten seine Familie abgeschlachtet haben und all das. Ein unglaubliches Helden-Epos, das er dann so im vorletzten oder vorvorletzten Kapitel nochmal so richtig ausbreitet von seinem Sterbelager heraus, um ihn noch heroischer dastehen zu lassen, als er das ohnehin ist. Wir dürfen nicht vergessen, Kapitän Nemo ist ein Pirat. Der hat Schiffe versenkt und wäre eigentlich nach den hehren Prinzipien des Humanismus durchaus fragwürdig. Nun ist es aber so, diese Hauptfiguren, das sind alles hehre Menschen. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Und die entsprechen alle durch die Bank, durch diesem Ideal. Da ist der Ingenieur Smith. Ein Ingenieur muss auch ein höheres Lebewesen sein. Das kann nicht sein. Immerhin ist er ja ein Nordstaaten-Ingenieur. Auch so eine Sache. Der kann nicht nur alles und weiß nicht nur alles. Der ist auch in moralischen und philosophischen Fragen allen überlegen. Und der natürliche Anführer dieser Truppe, dem ist in jeder Hinsicht, wird sein Urteil als maßgebend befunden. Also ich weiß nicht, wie viele Ingenieure ich kenne, den ich jetzt einfach nur aus ihrer beruflichen Fähigkeit auch schon sofort die ethisch-moralische und philosophische Überlegenheit zugestehen möchte. Die möchte ich doch erstmal kennenlernen. Ich kenne ein paar Ingenieure, und einigen von denen würde ich das durchaus zutrauen, weil ich die persönlich als sehr angenehme und auch sehr gütige und sympathische und auch integre Menschen kenne. Aber das kommt nicht automatisch durch den Beruf. Das ist einfach nur ein Techniker. Aber dieser Ingenieur ist auch ein absolutes Multitalent. Ohne den hätten die das nie geschafft. Der schafft es da, denen aus dem Nichts heraus, aus den Glasdeckeln der Uhren ein Brennglas zu machen. Der schafft es, die Lage der Insel, auf der sie sich befinden, zu bestimmen, ohne irgendwelche Messgeräte zu haben. Also die geografische Lage. Der schafft es, den Brennöfen, Schmieden, Metallbau, Straßenbau, Schiffbau. Diese Leute schaffen das alles, die schaffen da eine wirkliche Kolonie mit Ackerbau und Viehzucht und was nicht allem aufzubauen. Es ist unglaublich. Robinson Crusoe mit seinem Palisadenzaun und den getrockneten Früchten und seinem Freitag, der kann sich da echt einstecken und Tom Hanks hat einfach Pech gehabt, ne? Dass der keinen Cyrus Smith dabei gehabt hatte, keinen Ingenieur, der es schafft, es ist unglaublich, und die anderen auch alles unglaublich kompetente hehre Wesen, und das sind natürlich alles, sie sind ja auch alles Nordstaatler. Sie müssen ja schon gut sein, weil sie aus dem Norden kommen. Das ist eine eigenartige Sicht, die heute natürlich immer noch es ist schwierig. Man weiß ja heute mittlerweile genug von der Geschichte, um durchaus zu sagen, dass der amerikanische Bürgerkrieg nicht einfach nur geführt wurde, um die Sklaverei zu beenden. Tatsächlich war das sogar der geringste Grund. Es gab auf Seiten der Nordstaaten während des Krieges immer noch Staaten, die Sklaverei nicht abgeschafft hatten. Und sogar Abraham Lincoln hatte damals einen Ausspruch getan, der wenig bekannt ist, aber trotzdem verbrieft. Wenn er, ich paraphrasiere das jetzt, weil ich es tatsächlich nicht ablesen kann, wenn er es schaffen, es fertig bringen würde, den Krieg zu beenden, ohne auch den Krieg siegreich zu beenden, ohne auch nur einen einzigen Sklaven dabei zu befreien, würde er keinen Moment zögern. Nicht schön, so ein Satz, den möchte man heute eher vergessen, weil natürlich auch Abraham Lincoln immerhin auch ein Attentatsopfer und dadurch schon auch wieder in dieser Position, schrecklich, das sind wir schon wieder dabei bei dem Punkt Attentat, das wollte ich schon wieder in einen Mord. Aber der Bürgerkrieg war eigentlich einer Wirtschaftskrieg, das ist so unangenehm, das ist, wenn man das jetzt heute, ich möchte das nicht bagatellisieren oder auch nicht relativieren, aber der amerikanische Bürgerkrieg wurde geführt, weil die Nordstaaten ihre wirtschaftliche, die das waren Industriestaaten, die wollten in dem Staatenbund ihre wirtschaftliche Vormachtstellung behalten, und den Südstaaten, das waren Rohstofflieferanten, Baumwolle etc., nicht zugestehen, dass sie eigene Industrie entwickeln, um ihre eigene Vormachtstellung zu behalten. Und dann hatten sich die Südstaaten aus dem Staatenbund losgesagt. Das war ein Staatenbund, dem, soweit ich das weiß, wenn ich das jetzt richtig weiß aus der Geschichte, ein Austritt jederzeit möglich gewesen wäre der eigenen Staaten. Und dieser Austritt war dann der Anlass für den Bürgerkrieg. Als die Nordstaaten den Bürgerkrieg dann gewonnen hatten, was haben sie als erstes gemacht? Die Südstaaten, die Verliererstaaten, aus dem Staatenbund auszuschließen. Weil von der Seite aus war das dann auf einmal plötzlich total okay. Vorher war das nicht möglich. Wie, ihr tretet aus? Das dürft ihr nicht. Ja, jetzt schmeißen wir euch raus. Jetzt habt so ganz, ganz, ganz simpel dargestellt. Und ich meine auch den, so unschön das ist zu sagen, den befreiten Sklaven ging es danach auch nicht besser. Und auch die hehren Ideale, wer war denn das mit der Anaconda? Das war die große Heerschlange, den Begriff die Anaconda, habt ihr auch schon mal gehört. Welcher General war denn das? Das war einer der großen Nordstaaten-Generale, ich sage jetzt den Namen nicht, weil ich den jetzt wirklich durcheinander bringe, aber einer der ganz großen Helden der Nordstaaten-Generalen, der nichts anderes gemacht, als hinter den Kriegslinien durch die Südstaaten zu ziehen und dort Kollateralschaden in gigantischem Maß anzurichten, alles niederzubrennen an Häusern, Höfen, an Menschen, an Vieh, an allem. Und das waren ja alles Zivilisten, weil die Männer als Soldaten alle im Krieg waren. Und das war reiner Vernichtungsfeldzug, der unmenschlich und grausam und humanistisch verdammenswert war, wenn Krieg ja nicht sowieso schon etwas Verdammenswertes war, aber Krieg war traditionsgemäß eigentlich eine Sache, die auf dem Schlachtfeld stattgefunden haben, bei dem die Heere gegeneinander angetreten sind. Schlimm genug für die Soldaten, die das ja häufig auch nicht freiwillig gemacht haben, in der Regel nicht. Oder wenn, dann kann man sich fragen, wie freiwillig eigentlich sowas aussieht. Aber das war ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung, wie das heute vollkommen normal ist, wie das heute in jedem Krieg gang und gäbe ist. Schaut euch an, was da in der Ukraine passiert. Das ist, oder im Gazastreifen oder überall. Das sind Kriege, die gegen die Zivilbevölkerung geführt werden. Und das hat damals, das haben damals die Nordstaaten im großen Stil gemacht. Und das macht diese Glorifizierung der Nordstaaten, die in dem Roman die geheimnisvolle Insel aus jeder Pore sprießt, manchmal wirklich, wirklich unangenehm. Das ist so eine naive, romantische, sentimentale Art von Jules Verne, die mir heute sehr, sehr unangenehm aufstößt, die ich leider halt auch an sehr vielen seiner Romanen bemerke. Der hat so eine sentimentale Naivität in der Darstellung seiner Figuren, in Darstellung von bestimmten Eigenheiten, von so Sachen eben wie dem Bürgerkrieg, der keine noble, edle Sache war, aber der wird hier immer als die noble, edle Sache der Nordstaaten dargestellt. Das ist der noble, edle Krieg, da kriegst du das große Grausen, wenn du das heute liest. Aber es ist halt einfach so in der Zeit damals, im Geist der Zeit, passt das wieder vollkommen rein und ist auch nicht verdammenswert, weil er ja das aus der Sicht sieht, rein aus der Sicht der Menschenrechte, der Sklavenbefreiung. Und dadurch, dass einer dieser fünf Kolonisten ein ehemaliger Sklave ist, der seinem Herrn sklavisch ergeben ist, ist auch dann wieder so ein Aspekt an der ganzen Sache, das hat schon Geschmäckle, das ist unangenehm. Es ist wirklich so, das kann man nicht mal mehr hündisch ergeben, das muss man sklavisch ergeben nennen. Also ganz, ganz, ganz unangenehm in solchen Momenten. Das ist halt schade, weil ich Jules Verne so gerne lese und dann sowas mir wahrscheinlich sehe ich das auch alles nicht richtig. Vielleicht habe ich keine Ahnung. Vielleicht ich weiß nicht, was ich jetzt gerade für Empörungen bei euch hervorrufe. Es sei euch gelassen und gegönnt und ich kann auch nicht sagen, dass ich da in allem recht habe. Ich bin, wie gesagt, kein Experte, weder für Geschichte noch für Literatur noch für sonst irgendwas. Ich bin nicht mal in den Dingen, in denen ich Experte sein sollte, Experte. Ich bin gar nichts. Es ist aber so, dass diese, um jetzt nochmal auf die Geschichte zurückzukommen, auf die geheimnisvolle Insel, diese fünf Leute sind alles unglaubliche Tausendsassas. Die sind, denen gelingt eigentlich alles. Das klingt jetzt erstmal furchtbar langweilig. Ist es nicht. Der Roman ist absolut nicht langweilig. Der ist spannend. Der ist toll geschrieben. Er hat ein großes Problem, dass wenn der Roman zu Ende ist, hast du das Gefühl gehabt, ist eigentlich überhaupt nichts passiert. das ist am Ende, denkst du, ja, und was war jetzt die Geschichte? Sie sind auf die Insel gekommen, sie haben 4 Jahre lang die Insel besiedelt und am Ende ist die Insel in die Luft gesprengt worden und sie sind gerettet worden. Von auch einem Deus Ex Machina, von einem anderen gottgleichen Heldengeschöpf, das dann plötzlich im letzten Moment gekommen ist und sie gerettet hat. Das ist dann der Lord Carnavan, keine Ahnung, aus die Kinder des Kapitän Grant, der dann im allerletzten Moment plötzlich kommt und sie rettet, weil Kapitän Nemo nochmal heimlich irgendwann aufgebrochen ist, um eine Nachricht an geeigneter Hinterstelle zu hinterlassen, um diesem Lord dann die Möglichkeit zu geben, die Gestrandeten, die Kolonisten, wie sie heißen, zu retten. Also auch, ja, das sind immer so auswechselnde Situationen werden geschaffen, in denen dann immer ein Deus Ex Machina eingreifen muss, damit sie gerettet werden, dass sie aus dieser Situation rauskommen. Das aller, und am Ende ist nichts, irgendwie nichts gewesen. Die Insel ist weg, das war alles zwar irgendwie toll, aber 4 Jahre später, sie landen dann wieder in den USA und haben irgendwie viel Geld, weil ihnen Kapitän Nemo noch eine Schatzkiste vermacht hat. Das ist das Einzige, was sie gerettet haben. Und mit dem, ich glaube, dass es so war, es kann auch sein. Also irgendwie siedeln sie sich dann in Utah oder irgendwo an und gründen da eine große Siedlung, die sie nach dem Vorbild ihrer Insel anlegen und erleben sie dann alle glücklich und alle anderen auch noch und ganz viele Leute kommen und da sind sie dann alle ganz, und wenn sie nicht, das ist wirklich so, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute und es ist ein solches Märchenende, da hat man sich wahrscheinlich schon damals an den Kopf gefasst, was für eine unglaublich harmonisierte, ein harmonisiertes, aufgesetztes Ende das Ganze dann hat. Aber diese Geschichte selber, die Charaktere machen keinerlei Entwicklung durch, keinerlei Wachstum in irgendeiner Art und Weise. Es ist nichts, die sind danach genau wie vorher vom Charakter, es ist gar nichts getan, aber man hat sehr lange, sehr spannend erzählt bekommen, wie sie diese Insel kolonisieren. Ich kann es wirklich, ich so sehr, so negativ das alles klingt, was ich sage. Ich finde, die Geheimnisvolle Insel ist ein tolles Buch. Ich habe das richtig genossen, das vorgelesen zu bekommen und ich möchte euch das auch ans Herz legen, dass unter all diesen Vorbehalten, die ich gerade genannt habe, trotzdem, falls ihr Jules Verne mögt, falls ihr klassische Literatur mögt, es ist ja immer ein bisschen schwierig, sich das zu lesen, vor allem wenn die Übersetzungen dann noch mit alten Formulierungen und nicht modernisierte Übersetzungen sind, wo die Formulierungen oder Begriffe verwendet werden, die halt altmodisch klingen und nicht die nicht modern klingen, wo es manchmal wirklich dann auch holprig ist, das zu lesen. Aber es ist toll geschrieben, weil es passiert wahnsinnig viel. So einzeln passiert viel, insgesamt halt einfach nicht. Das Ende ist so, als ob nie was gewesen wäre. Das Ende ist, das ist so ein bisschen wie Indiana Jones, der wo immer behauptet wird, der erste Jäger des verlorenen Schatzes, der Film hätte genauso geendet, wenn Indiana Jones nicht dabei gewesen wäre. Es ist auch ein bisschen so, wären die nie auf der Insel gelandet, hätte sich nichts getan. Es hätte sich nichts geändert. Am Ende wäre die Insel in die Luft gegangen und es hat rein gar nichts gebracht. Kapitän Nemo wäre unter der Insel gestorben und ja, das Einzige ist, sie haben auf einer Nachbarinsel einen anderen Schiffbrüchigen gefunden. Das ist auch eine faszinierende Sache, nämlich einen hinterlassenen Verbrecher, den die Figuren aus dem Roman Die Kinder des Kapitän Grant dort zurückgelassen haben, im Exil. Als Sträflingsexil gewissermaßen auf dieser Insel zur Büßung seiner Verbrechen. Ein ja, einen richtigen Verbrechen. Den Schurken aus, die finden den Schurken aus die Kinder des Kapitän Grant dort, der dort seit 12 Jahren ein einsames Leben führt und komplett dem Wahnsinn verfallen war, weil die Einsamkeit den fertig gemacht hat. Und den nehmen sie auf und ohne auch nur zu zögern, ohne zu wissen, wer das ist, die finden ja erstmal einen verwahrlosten Typen mit langem Bart und Haaren und jemand, der sich eigentlich überhaupt nicht mehr wie ein richtiger Mensch benimmt, sondern wie ein Wilder, in Anführungszeichen, ein Wilder, also einer, der auch wirklich aussieht, so Robinson Crusoe, noch schlimmer eigentlich, und den nehmen sie sofort auf. Weil Ingenieur Smith hat sofort das Vertrauen in diesen Menschen, dass ohne Grund, ohne Prüfung seines Charakters, ohne Prüfung seiner Hintergründe, und wenn der Ingenieur das sagt, dann muss das stimmen. Es stellt sich dann später heraus, ja, das ist ein Verbrecher gewesen, aber der hat gesühnt. Der hat gesühnt und wieder gesühnt hat. Und jetzt ist er ein edler Mensch. Edel ist dieser Mensch, hilfreich und gut. Der ist wirklich edel, hilfreich und gut. Und zwar durch und durch. Der von, immer noch von Schuld und Gewissensbissen zernagt und zerfressen, nagt er noch an seiner Schuld, an den Verbrechen, die er begangen hat, und fühlt sich nicht würdig und nicht nobel genug in der Gesellschaft aufgenommen. Die anderen, nein, du hast gesühnt und wir nehmen dich auf und wir der wird ohne irgendeinen Rückhalt sofort in diese Gesellschaft aufgenommen. Gut, es stellt sich dann in der Geschichte heraus, es stimmt auch alles, aber es darf auch nicht einen Moment des Zweifels. Es gibt einen Moment, wo einer der Kolonisten Zweifel hat, ob der nicht wieder in seine alten Muster zurückgefallen wäre, weil sie werden irgendwann von Piraten überfallen. Es stellt sich raus, es sind die ehemaligen Bandenmitglieder dieses Ayrton, die Bandenmitglieder von Ayrton, das ist der Mann, und die überfallen die Insel und gegen die müssen sie sich wehren, und an einer Stelle wird einer der Kolonisten, der Junge, angeschossen, und Ayrton ist verschwunden, ist aus der Viehhürde, die von den Piraten überfallen wurde, verschwunden, entführt worden, und sie wissen nicht, wurde der von den Piraten umgebracht oder wurde der von den Piraten entführt, oder wie einer der anderen Kolonisten, nämlich Pencroft, der Seemann, eben vermutet, ja, vielleicht hat er sich einfach seinen alten Freunden auch wieder angeschlossen. Die haben ihn überzeugt, doch wieder Pirat zu sein. Das ist ein ganz kurzer Moment des Zweifels, der durchaus angebracht wäre und durchaus auch Spannung reingebracht hätte, einen inneren Konflikt nämlich, aber der wird sofort entkräftet, nein, das dürfen Sie keinen Moment denken, so etwas dürfen Sie nicht denken, nicht von unserem edlen Freunde, der doch gezeigt hat, dass er geläutert ist und bla 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 und blibla blub, und sofort, zack, ist der Zweifel sofort hinweggefegt, weil es darf keinen inneren Konflikt geben. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Die 5 Kolonisten, die dann durch den 6. Kolonisten, was sind es überhaupt? 5, durch den 6. Kolonisten, nee, warte mal. Also, warte mal, da haben wir Ingenieur Cyrus Smith, da haben wir seinen Diener Neb, der zählt ja immerhin auch. Da haben wir den Journalisten den Journalisten, da haben wir Pencroft, den Seemann, und da haben wir Harbert, den Jungen. Ja, 5. Und dazu haben wir Spot, den Hund, und später Meister Jupp, einen gezähmten Orang-Utan. Auch so eine, naja, okay, Schwamm drüber. Und dann dazu kam dann Ayrton, der gestrandete, der ehemalige Verbrecher. Und die müssen alle gut sein. Es darf keine inneren Konflikte geben. Es muss innere Harmonie bestehen. Also alle Probleme, die entstehen, müssen von außen kommen. Entweder durch die Widrigkeiten der Insel, die es zu bewältigen gibt. Also da gibt es dann endlose Erzählungen, wie sie Brennöfen bauen, wie sie Material herstellen, wie sie Zugänge in ein Granithaus bauen, wie sie einen Lift, einen hydraulischen Lift bauen, wie sie Wasser umleiten, wie sie einen See trockenlegen, Dämme bauen, alles. Das klingt alles dröge und trocken. Ist es überhaupt nicht. Es ist total interessant und spannend, allein diese Beschreibungen zu lesen, wie sie Maurerarbeiten und alles herstellen. Denkst mir auch, das könnte langweilig sein, aber Jules Verne schreibt das so toll, dass es unglaublich gut ist und Spaß macht, das zu lesen oder beziehungsweise sich vorlesen zu lassen. Und deswegen kann ich das so empfehlen, weil eigentlich jeder Moment in diesem Buch Spaß macht, wenn man halt es schafft, die Vorbehalte des 21. Jahrhunderts runterzuschlucken, die auch leider immer wieder vorkommen. Der gezähmte Orang-Utan, die zum Teil abartigen Jagdszenen, die, wenn sie ans Robbenschlachten gehen und solche Sachen, denken sie, oh, das ist, nein, das muss das sein. Ihr habt jetzt da schon so alles, ich habe da schon viel gefangen und wild erlegt. Ihr müsst jetzt nicht auch noch unbedingt die Meeresschildkröte hier, nur weil die gerade am Strand ist, auch noch. Nein, lasst doch, ihr braucht keine Luxussuppen noch. Doch, auch die Schildkröte muss noch. Die entkommt dann geheimnisvoll. Wahrscheinlich hat sie, weil sie Kapitän Nemo noch gerettet hat. Die immerhin, die Meeresschildkröte. Ah, oh Mann. Oder dann kommen eben die Piraten von außen. Konflikte müssen von außen kommen. Und da könnte jetzt dieser Schiffbrüchige, dieser Verbrecher Ayrton, ja auch ein Konflikt sein, der von außen kommt. Aber er wird sofort in die Gesellschaft aufgenommen. Also ist er jemand aus dem Innenteam. Das ist wie die alte Regel bei Star Trek, keine Konflikte von innen. Konflikte müssen immer von außen kommen. Man darf sich zwar mal streiten und kabbeln, aber es darf kein Verräter in den eigenen Reihen geben. Die alte Star Trek-Regel. Und hier gibt's nicht mal Streit und Kabbeleien. Also das Kabbeleien, ja, so ein bisschen, aber eher Frotzeleien. Soll ja auch Spaß machen. Also haben wir skurrile Charaktere, die sind Exzentriker. Eigentlich sind sie alle mehr oder weniger Exzentriker. Ganz vorne weg Pencroft, der Seemann, ein wundervoller Exzentriker. Es macht ja auch Spaß. Jules Verne konnte ganz toll exzentrische Figuren schreiben, dass man unglaublichen Spaß hat. Es ist nur so, dass seine Figuren sich in der Regel null entwickelt haben. Also das ist etwas, was mir bei Jules Verne in fast allen seinen Geschichten immer wieder auffällt, dass die so gut wie kaum mal Charakterentwicklung also durchgehen. Auch hier gar nicht. Warum auch? Sind ja schon alle perfekt. Sind ja schon alle vollkommen. Edel ist der Mensch, hilfreich und gut. Warum soll man den noch verbessern? Die sind ja schon alle ganz toll. Also das ist schon arg anstrengend zum Teil. Oder nicht anstrengend, aber es ist schon, wie soll ich das sagen? Es ist eigenartig. Es ist halt einfach so. Man muss sich damit schon ein bisschen klarkommen, wenn man es halt einfach heute gewöhnt ist, Anti-Helden zu haben oder Helden mit Charakterschwächen oder mit Ecken und Kanten, die gegen eigene innere Widrigkeiten ankämpfen müssen, die gegen die Konflikte in der Gruppe die ausfechten müssen, all das. Und das passiert hier alles nicht. Das ist eine innere Harmonie, die könnte unglaublich Spannung rausnehmen. Und wenn man es zusammen summiert, ist es auch so, wie gesagt, man hat so am Schluss, wenn man resümiert, so das Gefühl, ist einfach auf dem Papier, ist ja nichts passiert. Die Insel ist am Schluss in die Luft gegangen und ist weg und es war irgendwie nichts. Aber der Roman selber ist spannend, unglaublich spannend geschrieben. Allein wirklich am Ende, als sie gegen die Zeit arbeiten, um ein zweites Schiff versuchen zu bauen, um von der Insel entkommen zu können, während gerade der Vulkan losbricht und sie aber während des Vulkanausbruchs noch weiter an dem Schiff bauen und versuchen, Dämme zu bauen, die Lava ableiten und dieses Inferno, das da beschrieben wird, dieses Inferno, als die Insel in die Luft geht, dass die Insel wirklich am Ende explodiert und nichts weiter als ein kleines Stück Felsen übrig bleibt, auf das sie sich gerettet haben, das hat Jules Verne beschrieben. Es ist unglaublich gut, es ist unglaublich spannend. Er sagt selber, welche Feder kann beschreiben, was sich abgetan hat an, ja, seine Feder. Und er wusste das auch in dem Moment. Der hat das beschrieben und er hat das toll beschrieben. Vollkommen falsche Bescheidenheit, weil Jules Verne war ein Meister seines Faches. Also den Ruf, den Jules Verne hat, den Ruhm, den hat er verdient. Den hat er nicht umsonst. Das ist nicht, manchmal hat man so das Gefühl, eine Pharma ist über die Zeit gewachsen und nicht verdient. Bei Jules Verne alles verdient. Das ist einer der ganz, ganz großen Schriftsteller gewesen. Das klingt so blöd, wenn man das sowas sagt in dem Moment, weil das ist offensichtlich, weil man ich wiederhole etwas, was alle wissen, was das, sowas Jules Verne zu loben, da kommt man sich doof vor, weil der braucht nicht von mir gelobt zu werden. Das ist banal, was ich da jetzt gerade sage, aber es ist so. Ich kann es wirklich empfehlen, das Buch. Es macht wirklich Laune, es ist toll. Und ja, es ist ein dicker Wälzer. Das Hörbuch ist toll, allerdings, also das Hörbuch hat einen Nachteil. Es hat nicht diese tollen Illustrationen, die sonst halt in den Büchern zu finden sind. Diese tollen, was Lithografien, Kupferstiche, ich weiß es nicht, von auch ein Jules Ferrat, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und die machen natürlich auch sehr viel aus. Ich habe jetzt dann eine Seite gefunden, die viele von den Illustrationen gezeigt hat. Und dann bin ich über Wikipedia eigentlich auf einen Index gekommen, den alle dieser Illustrationen nochmal waren. Hätte ich das vorher gefunden, hätte ich immer wieder an entsprechender Stelle mal mir die Bilder angeschaut, weil die machen natürlich auch noch viel. Es ist nicht so, dass die Beschreibungen von Jules Verne nicht ausgereicht hätten. Im Gegenteil, die sind so detailliert, dass man sich wirklich alles sehr gut vorstellen kann. Gut, einmal habe ich nach einem Grundriss der Insel gesucht, weil das konnte ich mir dann tatsächlich nicht vorstellen. Da ist aber auch meine Geografie-Unfähigkeit eher schuld dran. Aber sonst ist es halt toll zu sehen, wie hat sich der Illustrator die Leute vorgestellt. Sie tragen ja zum Teil noch Uniformen, weil sie ja aus dem Krieg entflohen sind. Wie alt oder jung hat er sich das vorgestellt? Die Vorstellung, wie sich Jules Ferrat ein Orang-Utan zum Beispiel vorgestellt hat, ist schon recht drollig mit einem langen Schwanz. Ja, naja, okay, gut, was soll's. Auch dann, als sie die Nautilus tief in der unterirdischen Höhle vorfinden, das ist ein tolles Bild. Das ist ein so tolles Bild, dass dieses Bild häufig schon als Spoiler auf Umschlagcovern zu finden ist. Das ist die große Überraschung. Das ist das große Geheimnis dieser Insel. Also ich habe nicht umsonst vorhin Spoiler gesagt. Der war, ich hoffe, ernst genommen worden. Das ist die große Überraschung. Es ist schade, dass das die Fortsetzung von Kapitän Nemo ist und Kapitän Nemo halt einfach nur im Hintergrund auftaucht. Aber das für nichts eigentlich. Das ist so, der sitzt da in seiner leeren Nautilus, seine Kameraden sind alle weggestorben und er ist da alt und weißhaarig und beobachtet von da aus, wie er das macht, weiß ich auch nicht von der Höhle aus, aber es ist Kapitän Nemo, der wird wahrscheinlich Überwachungsanlagen auf der Insel irgendwo installiert haben. Es wird nicht erzählt. Es wäre eigentlich interessant, ob der irgendeine Art von Überwachungskameras gebaut hat, weil das ist ja der Teil, die Nautilus ist ja eine dieser großen Dinge von Jules Verne, auf den sich seinen Ruhm als erster Science-Fiction-Autor beruft. Dabei gab es zu dem Zeitpunkt, als Jules Verne 20.000 Meilen unter den Meeren beschrieben hat, sowohl schon Unterseeboote, die wurden bereits im Bürgerkrieg eingesetzt, als auch vieles andere. Es wird zum Beispiel die Antriebskraft, diese geheimnisvolle Energie, die eingesetzt wird, um die Nautilus voranzutreiben. In der Verfilmung, in dem Disney-Film, hat man das Gefühl, das ist Atomenergie oder weiß Gott was Fantastisches. Im Roman ist das einfach, ich glaube, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, es ist einfach Elektrizität, es könnte sogar Kohle sein. Es ist, glaube ich, ganz einfach nur simple Elektrizität, die gar nicht so spektakulär Science-Fiction-mäßig ist, weil Jules Verne dann nichts Neues erfunden hat, sondern einfach nur Dinge, die es schon gab vorher, in seinen Geschichten weiterentwickelt hat. Also tatsächlich nicht unbedingt so viel Science-Fiction. Allerdings ist die Einrichtung der Nautilus mit der Orgel, die auch Roman, glaube ich, gibt, und den großen Fenstern und dem Salon und allem. Es ist schon ein tolles Teil. Also es ist nur weitaus weniger Science Fiction, als man das vielleicht glauben möchte. Und hier in der geheimnisvollen Insel wird da relativ wenig beschrieben. Da kriegt man nicht viel mit. Da kriegt man da wird gezeigt, dass die Nautilus ein Licht verströmt, das definitiv elektrisch ist. Und scheinbar auch eine unerschöpfliche Quelle zugrunde liegen hat. Aber mehr wird dann auch nicht gesagt. Aber es ist halt so, um da wieder darauf zurückzukommen, Kapitän Nemo sitzt da in seinem Schiff alleine und passt auf seine Versuchskaninchen auf. Denn so kommt einem das vor. Das sind jetzt diese 5 Leute auf seine Insel gekommen und er will mal schauen, wie die zurechtkommen. Und wenn sie nicht weiterkommen, dann hilft er denen mal ein bisschen. Dann gibt er denen Werkzeuge oder Medikamente oder versenkt mal eben das Piratenschiff und so. Also solche Sachen. Greift aber nicht wirklich ein, gibt sich nicht zu erkennen, sondern beobachtet das alles so ein bisschen die Truman Show lässt da durchblicken. Er ist der Regisseur, der von oben gewissermaßen oben vom Himmel herabschaut, nur dass Nemo unten aus der Hölle zuschaut, aus der Höhle. Aber auch Nemo ist sofort ein höheres, edles, hehres, edles Wesen. Edel ist der Mensch, hilfreich und gut. Ja. Und gerade noch, weil ich vorhin The League of Extraordinary Gentlemen angesprochen habe. In der League ist das so bei Alan Moore, dass Nemo seinen Tod vorgetäuscht hat, sowohl in der 20.000 Meilen. Da, das wird auch hier mehr oder weniger so gesagt, also man hat ihn für tot gehalten, weil er am Ende von 20.000 Meilen, als Professor Aronnax und seine Freunde entkommen konnten, gesehen haben, wie die Nautilus in den Mahlstrom gerissen wurde, wussten aber nicht, haben ihn für tot gehalten, wussten aber nicht, und das erfahren wir hier, dass Nemo dem Mahlstrom entkommen ist, selber aber davon ausgegangen ist, dass Professor Aronnax und die anderen gestorben sind. Also er hat seinen Tod nicht vorgetäuscht in dem Sinne, sondern ja, hat nur einfach die anderen für tot gehalten und ist seines Weges gezogen. Und auch, also hier bei Jules Verne stirbt Kapitän Nemo am Ende. Und die Insel explodiert und begräbt die Nautilus unter sich. Da gibt es eigentlich keine Möglichkeit, wie er das überleben kann, auch keine Möglichkeit, wie er das vortäuschen kann, es sei denn, er hat wirklich die Insel in die Luft gesprengt, was schon sehr drastisch wäre. Bei Alan Moore in League of Extraordinary Gentlemen ist es so, dass die Inseln Lincoln Island, denn die Kolonisten haben das alles schön nach ihren Nationalhelden, Lincoln Island, der Grand See oder so benannt, dass Kapitän Nemo weiterhin seinen Hauptstützpunkt auf den nach wie vor existierenden Inseln auf Lincoln Island hat, dass er seinen Tod vorgetäuscht hat, wobei ich jetzt wirklich nochmal mit dem Comic genau vornehmen möchte, um es an den Stellen nachzulesen, weil das ist so verteilt da, die Information. Und das ist ja nicht ein einzelner Comic, das sind ja mittlerweile, ich weiß nicht wie viele, ein knappes Dutzend Bände mit vielen Nebentexten, in denen dann möglicherweise steht, wie sich das zugetragen hat, das weiß ich alles nicht. Also es ist so, Kapitän Nemo lebt weiterhin auf Lincoln Island, das ist sein Stützpunkt, und auch seine Nachfahren bei Alan Moore, nicht Schülern, bei Alan Moore, seine Nachfahren leben dort, und er hat seinen Tod vorgetäuscht. Es ist jetzt allerdings fraglich, ob Alan Moore das so beschreibt, dass Nemo auch die Kolonisten, also Cyrus Smith und seine Begleiter, getäuscht hat, indem er ihnen den Tod und die Zerstörung der Insel vorgespielt hat, auf irgendeine Art und Weise, oder ob die einen gefälschten Bericht abgegeben haben, nachdem die gerettet wurden und so das Geheimnis von Nemo bewahrt haben, dass sie in ihrem Bericht geschrieben haben, also den Untergang der Insel erfunden haben und Nemo so im Verborgenen weiterleben konnte. Also es wird auch bei Alan Moore so gesagt, dass bestimmte Länder wie Frankreich und ich glaube auch Amerika Kapitän Nemo für tot halten oder andere nicht. Das ist da ist meine Erinnerung jetzt nicht gut und ich habe jetzt den Comic mir noch nicht vorgenommen, aber den will ich jetzt, weil ich gerade auf dem Sofa rumliegt, mir jetzt auch nochmal aus dem Regal holen. Und ja, das interessiert mich, weil es passt jetzt nicht ganz so zu dem, was hier geschrieben wurde. Aber Alan Moore hat sich, wie gesagt, auch Freiheiten genommen in der Darstellung seiner Figuren. Der hat ja, ähnlich wie das Kim Newman bei den Vampiren gemacht hat, sich immer gerne sehr, sehr stark an literarischen Figuren bedient, deren Rechte zum Teil ausgelaufen waren, und hat die dann in seine Romane eingebaut. Deswegen war ja die League of Extraordinary Gentlemen, die ursprüngliche, besetzt sich aus Mina Murray, der ehemaligen Frau von Jonathan Harker aus Dracula, da ist wieder die Verbindung zu Dracula da, aus Dr. Jekyll, aus Kapitän Nemo, aus Alan Quatermain und dem unsichtbaren Mr. Griffin. Griffin zusammen. Und ja, irgendwann muss ich mal einen Podcast über die League of Extraordinary Gentlemen machen, aber ich glaube, das wäre nicht eine einzelne Folge. Das wäre einen ganzen Podcast wert. Da wäre jede einzelne Seite in diesem riesigen Werk schon eine einzelne Folge wert. Manchmal auch nur jedes einzelne Panel. Das ist eine Mammutaufgabe. So, es hat jetzt lang genug gedauert, über meine Einsichten, was der Mensch nun eigentlich ist. Ist er, hat er das Potenzial, sich aus dem Sumpf zu erheben, aus dem primordialen Urzeitsumpf, dem Schleim, dem Dreck? Ist der Mensch Unrat, philosophisch betrachtet? Oder hat der Mensch, wie Goethe sich das wünscht, das Potenzial, sich zum Göttlichen zu erheben? Ich erhebe mich jetzt ganz ungöttlich vom Sofa. Ich hoffe, in den nächsten Tagen einfach von allen Nachrichten verschont zu bleiben. Ich habe keine Lust mehr auf den ganzen Scheiß. Ich freue mich, dass Jimmy Kimmel wieder zurück ist. Dafür, dass es zwei Tage gesperrt war, war das ein berechtigt großer Aufschrei. Den will ich nicht runtermachen. Die Einschränkung der Redefreiheit in den USA ist was ziemlich gewaltig ist. Aber auch hier wird die Einschränkung der Redefreiheit, ja, mein Gott, Nur mal so ein Gedanke. Der Hofnarr hat schon immer alles sagen dürfen. Nur hat er schon immer alles sagen dürfen oder nur bei besonders aufgeklärten und nicht dünnhäutigen Herrschern? Denn bei dünnhäutigen Herrschern ist auch der Hofnarr gerne schon mal ein Kopf kürzer gemacht worden. Und die USA hat einen sehr dünnhäutigen Herrscher, der sich um Gesetze einen Scheiß kümmert. Und auch die Redefreiheit war auch vor Donald Trump angewandt nicht immer 100% da oder auch nur ansatzweise da, wie man sich das jetzt wünscht. Das ist nicht Amerika, wo die Redefreiheit eingeschränkt ist. Amerika hat noch viel mehr Probleme als nur den ersten Verfassungszusatz, die Redefreiheit. Amerika hat eine Menge anderer Probleme, die da gerne gerade ein bisschen vergessen werden vielleicht. Andererseits, ich freue mich sehr für Jimmy Kimmel, auch weil ich seine Sendungen selber sehe, sehr gerne sehe, seine Late-Night-Shows, hat mich das schon geschockt, was da passiert war. Und ich glaube, da muss ich auch mal dranbleiben. Aber das ist jetzt gerade ein ganz anderes Thema, da komme ich jetzt nicht drauf. Ich erhebe mich jetzt aus dem urzeitlichen Sumpf, aus dem Sofa, weil nämlich gerade einfällt, ich heute früh noch einen Lieferdienst vom Supermarkt erwarte, weil ich mit der Erkältung, was immer das jetzt auch ist, nicht einkaufen gehen will. Und der könnte jetzt so langsam, der könnte kommen und wäre es jetzt ganz gut, wenn ich mit der Aufnahme bis dahin fertig wäre. Also, edle Menschen, die ihr da draußen hilfreich und gut seid oder verachtenswerte, niedere Geschöpfe, die ihr seid, weil ihr nicht anders könnt. Ihr seid in bester Gesellschaft. Ich fühle mich euch mehr zugehörig, egal wie viele Vögel ich in meinem Traum auch wiederbelebt und gerettet habe, fühle ich mich längst nicht so edel, hilfreich und gut, wie ich das gerne wäre. Seien wir da ehrlich, der Selbsterkenntnis-Podcast, ihr hört die Nabelshow. Wenn ihr Lust habt, irgendwelche Kommentare zu hinterlassen, dann wisst ihr, wie das geht. Oder E-Mail geht nicht, aber Postkarten, da müsst ihr ein bisschen suchen, bis ihr im Sumpf, nicht in dem primordialen Sumpf, aus dem der Mensch nicht entkommt, weil er ein niederes Geschöpf ist, sondern www.der-sumpf.de, da findet ihr das Impressum. Weil, falls ihr Lust habt und jetzt noch irgendwo im Urlaub seid oder so, Postkarten zu schreiben, ich habe viele, viele bekommen. Ich habe das ein bisschen auch wieder in meinem Durcheinander wiedergefunden. Ist immer ganz peinlich, wenn ich nach Postkarten bettle und mich bedanke und mich freue und dann später merke, wo habe ich denn jetzt die Postkarten hingetan? Ich müsste die eigentlich mal alles sammeln. Ich habe in letzter Zeit Postkarten bekommen aus Lindau, Entschuldigung, am Bodensee, aus Limone, am Gardasee, aus kommt das her? Aus Wien, aus Basel und aus dem Kloster Eberbach. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich wenigstens eine Postkarte oder vielleicht sogar zwei jetzt gerade nicht gefunden habe und die hier noch liegen. Bei all den Leuten, die mir diese Postkarten und auch die anderen, die ich jetzt gerade nicht genannt habe, geschrieben haben, bedanke ich mich sehr. Das sind ganz tolle Urlaubsgrüße gewesen. Der Sommer ist jetzt zwar vorbei, aber vielleicht habt ihr Herbstferien und macht da noch einen schönen Urlaub. Ich freue mich immer ganz toll über Postkarten und auch solltet ihr Lust haben, mir irgendwelche Kleinigkeiten zu schenken, weil ihr edel, hilfreich und gut seid, dann findet ihr die Wunschliste. Das ist kein Sponsoring, das ist kein Aufruf zum Sponsoring. Der Podcast, die Nabelshow, wie auch der Sumpf und Data sein Hals sind gratis Podcasts. Das ist lediglich die Möglichkeit, ein kleines Dankeschön geben zu können. Das müsst ihr aber nicht. Mir reicht's, wenn ihr mir zugehört habt und euch da Spaß gemacht habt. Ich merke das ja an den Downloadzahlen, die immer ein bisschen mehr werden. Vielleicht sagt ihr es einfach weiter. Und das ist auch schon eine Belohnung für mich. Da freue ich mich tatsächlich sehr, weil ich möchte jetzt nicht super bekannt werden. Ich möchte jetzt nicht in die Gefahr kommen, Shitstorms im großen Maß auszulösen, wenn ich irgendwas sage, was wer weiß schon, wem nicht gefällt. Aber gehört zu werden, ist trotzdem was Schönes. Zu wissen, dass es Leute gibt und dass es immer ein paar mehr Leute gibt, in kleinem Maß, die mich anhören und denen es gefällt, ist ein schönes Gefühl. So, und damit verabschiede ich mich jetzt von euch für heute. Ist eine doch recht lange Folge geworden. Die werden in letzter Zeit wieder immer etwas länger. Ist ja auch ganz gut. Habe ich noch den Hörer, der mich beim Fernfahren gerne gehört hat? Wer war denn das noch? Gibt's dich noch? Ich hoffe, du hörst auch noch weiterhin zu und hast bei den etwas längeren Folgen dann auch hast ein bisschen was davon, weil du ja dann doch ja beim Fernfahren lange unterwegs bist. 3 Stunden Podcasts wird's in der Nabelshow allerdings eher dann doch keine geben. Dafür sind bei mir die anderen Podcasts zuständig. So, und jetzt aber wirklich, macht's gut. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.